Hallo liebe Freunde und willkommen beim The Port Magazin Nummer 89. Diesmal erscheint das im Auge des Sturms. Gerade erst zog eine Wand des Konsolen-Release Hurricanes hier durch. Die neuen Xbox-Modelle Series S und Series X, die erschienen am 10. November. Große Aufregung, große Aufmerksamkeit und bald, am 19. November dann, folgt der Europa-Release der PlayStation 5. Und dazwischen herrscht jetzt hier im Auge des Sturms ungewöhnliche Ruhe im Games-Revier. Sprich, es gibt aktuell nicht wirklich gerade die großen Sensationsmeldungen, aber ein paar Sachen haben wir für euch. Etwa den Blick auf das Free-to-Play-Phänomen Roblox und da konkret auf einen sehr umstrittenen Soundeffekt. Außerdem gibt es massenhaft Erfolgs- und Rekordmeldungen aus der Branche, einen großen Flop und die obligatorische Firmenübernahme. Viel Spaß mit dieser Sendung. Roblox entfernt UFO-Sound und macht ihn zum Bezahl-Item. Die kurioseste Story dieser Ausgabe gleich zum Anfang und die dreht sich um Roblox, eine besonders bei Kindern sehr beliebte Games-Plattform, bei der User ihre eigenen Spiele und Spielmodi erstellen und dann gemeinsam online zocken können. Das sieht zwar optisch aus wie Kraut und Rüben, aber hey, Roblox ist ja auch schon seit 2006 live und erst seit einigen Jahren boomt das Spiel so wirklich. Aktuell hat es über 164 Millionen aktive User im Monat und laut der Entwickler wird es von 2/3 aller Kinder zwischen 9 und 12 Jahren in den USA gespielt. Und die Hälfte aller Kinder unter 16 in den Staaten sollen mittlerweile Roblox gespielt haben. Dieser Erfolg wurde offensichtlich auch durch die Covid-Pandemie beschleunigt und Roblox ist derzeit auch schwer damit beschäftigt, einen Börsengang vorzubereiten. Also so ein richtiges Tech-Wunderunternehmen aktuell. Aber ich schweife ab. Das Ding ist, Roblox, so krude es auch aussieht, ist bekannt und populär. Und es hat so seine Eigenheiten. Etwa den Sound beim Tod der Spielfigur, dieses markante Kinder-Uff. Hört es euch mal an. Und gleich nochmal, weil das wird gleich wichtig. Tja, genau dieser kurze Sound, der wird nun Ende November aus dem Spiel verschwinden und durch einen anderen Sound ersetzt. Und kurze Zeit später wird dieser Uff-Sound dann als Mikrotransaktions-Item wieder im Spiel auftauchen, für umgerechnet 79 Cent. Das klingt zunächst erstmal nach einer fiesen Masche, ja, um schnell Mikrotransaktionsumsätze des Free-to-Play-Spiels vielleicht in die Höhe zu treiben, vielleicht um den Börsengang irgendwie zu versüßen. Aber in Wirklichkeit steckt hier ein Copyright-Zoff dahinter. Und zwar zwischen der Roblox Company und dem Spielekomponisten Tommy Tallarico. Dieser Amerikaner ist in der Branche extrem umtriebig und er war am Sounddesign und der Musik von über 300 Games beteiligt. Und er hat auch diese nette Spielemusik-Konzertreihe Video Games Live organisiert. Mit klassischen Instrumenten und Videogame-Soundtracks. Wisst ihr noch? Viele Menschen in einem geschlossenen Raum, ganz sorgenfrei. Ach ja. Aktuell ist Tallarico dann auch noch der CEO von Intellivision Entertainment. Das ist dieses Startup-Unternehmen, das diese moderne Retro-Konsole Intellivision Amico im April 2021 rausbringen will. Auch gecrowdfunded. Nun, er war auch am 2000er PC-Spiel Messiah von Shiny Entertainment beteiligt, über einen Subunternehmer. Das war damals so ein wunderbar schräges 3D-Action-Spiel in einer Zeit, als PC-Spiele noch ihr ganz eigenes Ding gedreht und erfreulich wild experimentiert haben. Heute gibt's ja vor allen Dingen Multiplattform, aber damals war PC so richtig schön seltsam. Und vielleicht kennt ihr Messiah ja noch, da spielte man so einen kleinen, dicklichen Engel-Wonneproppen. So ein, ich glaube, Putte heißt das, so ein richtiges klassisches, dickliches, kleines Kind mit weißen Flügeln und einer Art Windel, die man durch 3D-Welten gesteuert hat, durch so eine Cyberpunk-Welt und diese Figur konnte einzelne NPCs in diesen Welten übernehmen und die konnte man dann fernsteuern und damit allerlei Chaos anrichten. Das war also eine Art Action-Adventure. Und im Juni 2019, da bemerkte ein Twitter-User und auch der Rest der Roblox-Community, dass diese Szene aus der Endvideosequenz von Messiah schon irgendwie bekannt klingt. Da stürzt der Engel Bob auf den Boden. Mehr will ich dazu gar nicht erzählen, aber hört mal genau hin. Und hier habe ich nochmal das Roblox-Uff. Und jetzt spiele ich beides nochmal hintereinander ab. Tja, tja, hier kann man schon irgendwie sehen, dass das ähnlich klingt. Und damals reagierte Tellerico auf diese Erkenntnisse sehr genervt und sehr bissig. Er wäre sprachlos gewesen. Und eine Meta-Analyse des Soundfiles würde klar beweisen, dass hier die Sterbesound-Datei von Roblox ganz klar aus Messiah stammt und er das Copyright darauf habe. Er ätzte dann weiter, Zitat: Die Industrie muss wissen, dass sie professioneller handeln sollte und sie sollte ein wenig mehr Sorgfalt walten lassen, bevor sie Projekte veröffentlicht oder Subunternehmer anheuert. Roblox wird das auf die harte Art und Weise rausfinden, da wir gerade die nötigen Unterlagen vorbereiten, um Kompensation zu verlangen. Und das wird angesichts der Umstände nicht billig. Wenn es nur ein kleiner Sound wäre, den niemand groß beachten würde, wäre es nicht so schlimm und nicht so teuer. Aber der Fakt, dass der Sound ein Teil der Identität der gesamten Marke ist, der muss in die Schadensbewertung einfließen. Zitat Ende. Interessanterweise gab es da von Seiten der Entwickler im Januar 2020 zunächst nur Statements, dass der Sound gar nicht aus dem 2000er-Spiel Messiah geklaut worden sei, sondern dass dieser Sound, wie alle anderen auch im Spiel, aus so einer Soundbibliothek-CD aus copyrightfreien Effekten stammt. Die hätten die beiden Roblox-Gründer gekauft und genutzt und dass Tommy Tallarico ihnen bislang auch noch den Beweis schuldig sei, wirklich das Copyright an den fraglichen Sounds zu besitzen. Tja, das ist aber eine ganze Weile her und nun im November sieht es so aus, als wäre der Fall im Sinne Tellericos geklärt. Über die genauen Details des Deals zwischen Tellerico und Roblox gibt es freilich keine genauen Infos, aber es ist anzunehmen, dass der Mann dick an den einzelnen Mikrotransaktionen für den Original-UF-Sound beteiligt sein wird. Und außerdem scheint der Deal auch die Stimmung des Komponisten deutlich verbessert zu haben. Er freut sich jedenfalls aktuell sehr drüber, jetzt auch direkt noch seine eigenen Soundbibliotheken für Roblox-Entwickler anzubieten im In-Game-Store, aufgeteilt in diverse Bundles mit lauter Soundeffekten, deren Verkaufspreis von 10 bis 250 Dollar reicht. Und Tellerico darf auch noch exklusives UF-Merchandise im Amazon-Store von Roblox verkaufen. Es scheint also, als hätte der Komponist seine Urheberschaft ausreichend beweisen können und die Roblox-Betreiber scheinen sich ernsthaft darum zu bemühen, die Sache hinter sich zu lassen. Derweil umarmt Tellerico seine neue Rolle als Urheber voll und ganz. Tja, und der Mann scheint mir hier der einzige Gewinner bei der ganzen Sache zu sein. Die Roblox-Entwickler, die hat das wahrscheinlich sehr viel graue Haare und Geld gekostet. Die Spieler verlieren jetzt erstmal einen wirklich legendären Sound, der ihnen sicherlich auch am Herzen liegt. Das ist nicht umsonst längst ein Meme, dieses. Aber hey, ich gönne es Tommy Tellerico. Schließlich reitet er mit seinem Intellivision-Projekt ja meiner Meinung nach mit Anlauf in die Insolvenz. Hui, das war jetzt schon wieder recht böse. Aber hey, das ist jetzt meine private Meinung und keine Analyse. Und ach, weiter mit dem nächsten Thema. Weiter mit leichter Kost. Spielebranche vermeldet allerlei Rekorde und Erfolge. So ist es. In den vergangenen Wochen gab es so einige Erfolgsmeldungen, Verkaufszahlen, Rekordumsätze und so weiter. Verständlich, da wir jetzt im November ja langsam die Hauptgeschäftsphase für Games erreicht haben und da die Covid-19-Pandemie für die Gamesbranche echte Vorteile mit sich bringt. Sicher haben die Entwickler da draußen viele zusätzliche Herausforderungen zu überwinden. Schließlich wird es da durch die Pandemie links und rechts auch noch zu Verspätungen kommen. Aber es wird halt gerade gezockt. Mehr als sonst. Und weil es mit großen Nachrichten aktuell ein wenig dünn aussieht, da gibt es jetzt einfach mal eine kleine Handvoll Erfolgsmeldungen. Nehmen wir etwa Ghost of Tsushima, das PS4-exklusive Open-World-Samurai-Action-Spiel von Sony Studio Sucker Punch, das im Juli erschien und bei Spielern wie Kritikern wirklich gut ankam. André und ich liebten es, aufgrund seiner unaufdringlichen, teils genialen Spielerführung und des exzellenten Kerngameplays, das selbst die generischsten Nebenmissionen unterhaltsam machte. Und siehe da, es ist auch ein absoluter Verkaufserfolg für Sony Interactive Entertainment. In einer Story der New York Times zur PlayStation 5 erklärte Sony am 11. November, seit dem Release des Spiels über 5 Millionen Einheiten verkauft zu haben. Hermann Heust, ehemals Chef von Guerilla Games in Amsterdam, den Machern von Killzone und Horizon Zero Dawn, der ist inzwischen Leiter von PlayStation Worldwide Studios, der präzisierte jedenfalls dann am Tag darauf auch nochmal auf Twitter, dass Ghost of Tsushima damit die bestlaufende neue First-Party-Marke für die PS4 ist und für Sucker Punch dürfte das auch erstmal ein paar fette Jahre bedeuten. Die Entwickler suchen derzeit übrigens Autoren, die Kenntnisse und Lust auf Geschichten im feudalen Japan haben. Der Nachfolger ist also so sicher wie die Mikrotransaktion im Free-to-Play-Spiel. Der nächste Rekord ist ein Bandbreitenrekord. Am 12. November nämlich berichtete die BBC, dass den britischen Internetanbietern BT, Virgin Media, Sky, TalkTalk, Vodafone, CityFiber und Zen Internet zufolge am 10. November 2020 ein neuer Internetverbrauchsrekord in Großbritannien aufgestellt wurde. Zu Spitzenzeiten wurden da bei einzelnen Anbietern etwa 18 Terabits pro Sekunde erreicht, vergleichbar mit dem Download von etwa 1510 Stunden HD-Videos pro Sekunde. Und das halt bei einzelnen von diesen vielen Anbietern. Das sei den Netzanbietern zufolge immer noch locker im Machbarkeitsbereich der Infrastruktur gewesen, auch wenn es hier und da vielleicht zu langsameren Internetgeschwindigkeiten geführt hat. Der Grund für diese Lastspitze? Vor allen Dingen Videospiele. Und das gleich in mehrfacher Form. An dem Tag nämlich veröffentlichte Activision Updates für das aktuelle Call of Duty, Modern Warfare und den Free-to-Play Battle Royale-Ableger Warzone. Das war etwa 65 GB groß. Dann startete auch noch das Preload von Call of Duty Black Ops Cold War mit bis zu 130 GB Downloadgröße und das Spiel launcht übrigens jetzt gerade am Tag der Aufnahme und der Veröffentlichung dieser Folge am 13. November. Und dann gab es auch noch ein Destiny 2 Update, das gönnte sich 65 GB, Assassin's Creed Valhalla erschien, Downloadgröße 60 GB und auch Disk-User brauchten den 8 GB Day-One-Patch. Und da erschienen auch noch die neuen Xbox-Konsolen samt der Series S ohne Laufwerk, die alle Inhalte nur via Download erhalten kann. Und ein Patch-Tuesday war das dann auch noch, also ein Dienstag, an dem die automatischen Updates für Windows-Betriebssysteme ausgeliefert wurden. Für den 19. November, so die BBC, erwarten die Internetprovider Großbritanniens übrigens ebenfalls eine Lastspitze, da erscheint dann die PlayStation 5 und erneut werden die Internetleitungen glühen und ich sehe keinen Grund, warum das bei uns groß anders sein sollte. Und ich versuche verzweifelt mich zu erinnern, ob es vielleicht am Dienstag, dem 10. November, mehr gestockt hat als sonst. Aber ich bin mir nicht sicher. Nächster Erfolg, Ubisoft. Der Spielehersteller feierte sich am 12. November mit der Mitteilung, dass am 10.11. doppelt so viele Leute das neue Assassin's Creed Valhalla gezockt haben, als zuletzt zum Launch von Assassin's Creed Odyssey. Auch die Zuschauerzahlen bei YouTube und Twitch hätten jeden anderen Ubisoft-Spiele-Launch übertroffen. Der Pressemitteilung zufolge sind diese Rekordzahlen, Zitat, Zeugnis dafür, dass Assassin's Creed Valhalla die Erwartungen der Spieler an seine faszinierende Welt und immersive Narration erfüllt. Zitat Ende. Und ich hingegen denke mir, dass die Spieler am Launchtag ja sicher nicht wussten, wie es mit Narration und Spielwelt aussieht. Die hohen Spielerzahlen sind doch eher ein Erfolg des Vorgängers, wenn so viele Leute den nächsten Teil direkt an Tag 1 kaufen. Denn den kleinen Spoiler möchte ich euch hier schon mal in die Hand drücken. Unser Jochen zockt das Ding gerade und er ist nicht so wirklich zufrieden damit. Und ich zitiere hier mal aus dem Skype-Chat, der hier so zwischen uns läuft, ohne ihm was davon zu sagen. Ich hoffe, er kriegt das gar nicht mit. Zitat. Was mich halt echt anpisst, ist diese Bocklosigkeit von der schlecht aus den eigenen Vorgängern kopierten Story über die Figuren, bei denen sich nicht mal die Sprecher Mühe geben, bis zu den unmotiviert verteilten Schätzen und den schlechten Recycling alter Features. Als hätte da immer jemand gesagt, das muss nicht gut werden, Scheiße reicht. Zitat Ende. Und Obacht, das sind sehr subjektive laufende Eindrücke, möglich, dass sich das noch ändert, aber auch angesichts anderer eher negativer Kritiken da draußen wollte ich die Ubisoft-Selbstbeweihräucherung an dieser Stelle mal etwas einbremsen. Und wo wir es eben mit der Xbox Series X und Series S hatten, die am 10. November weltweit auf den Markt kamen, auch hier freut man sich. Xbox-Chef Phil Spencer feiert da den, Zitat, größten Launch der Xbox-Geschichte. In 24 Stunden wurden mehr neue Konsolen in mehr Länder verkauft als je zuvor, Zitat Ende. Da freut er sich, der Spencer Phil, obwohl die Zahl der verkauften Konsolen für ihn ja gar nicht so wichtig ist. Das betonte der Mann am 11.11. mal wieder in einem Interview mit dem Guardian, als er dafür gerügt wurde, dass Microsoft sich so bedeckt hält, was die Zahl der verkauften Xboxen angeht. Das teilte das Unternehmen nämlich zum Beispiel auch in Quartalsberichten nicht mit. Da antwortete er, Zitat, ich weiß, das wirkt manipulativ und ich entschuldige mich dafür, aber ich will einfach nicht, dass sich mein Team auf Konsolenverkaufszahlen fokussiert. Das primäre Ergebnis all der Arbeit, die wir hier tun, ist, wie viele Spieler wir sehen und wie oft die zocken. Das treibt Xbox an. Wenn ich irgendetwas anderes hervorhebe, egal ob intern oder öffentlich, ändert das unseren Fokus. Dinge ohne Rückwärtskompatibilität werden weniger interessant. Dass wir unsere Spiele auch auf den PC bringen, wird ein Grund für jemanden, sich eben keine Xbox Series X zu kaufen. Ich halte daran fest, wir veröffentlichen Spielerzahlen. Ich will, dass uns das antreibt und nicht, wie viele Stück Plastik wir verkaufen. Zitat Ende. Dann haben wir noch Nintendo im Glück, denn die Switch verkaufte sich im Oktober wie geschnitten Brot. Im Oktober gingen davon 735.926 Stück über die US-Ladentheken. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Oktober des letzten Jahres und es ist der beste Oktober für die Switch überhaupt. Bessere Verkaufszahlen irgendeiner Konsole in irgendeinem Oktober zuvor gab es nur im Jahr 2008 mit 807.000 verkauften Einheiten. Das war damals, na wer weiß es, genau die Wii, ebenfalls Nintendo. Und klar, andere Monate sehen da sicher anders aus. Wenn im November neue Konsolen an den Start gehen, holt Nintendo da sicher keine Rekorde ab. Aber den Oktober, den hat Nintendo dieses Jahr kassiert. Und das ist schon echt krass, wie gut sich die Switch verkauft. Gerade angesichts des, naja, nicht gerade üppigen First-Party-Spiele-Angebots. Und zum Abschluss noch ein paar weitere Oktoberzahlen, diesmal konkret zu den Mobile-Game-Umsätzen. Da gewann dieses Jahr im Oktober Genshin Impact, das chinesische Free-to-Play-Open-World-Rollenspiel, das ein wenig sehr auf den Spuren von The Legend of Zelda Breath of the Wild wandelt. 239 Millionen Dollar an Ingame-Umsätzen wurden da laut den Analysten von Sensor Tower auf den beiden Mobile-Plattformen Android und iOS im Oktober erwirtschaftet, was den Titel insgesamt auf Platz 1 der Umsatzcharts bringt. Dahinter folgen auf Platz 2 Honor of Kings, Platz 3 PUBG Mobile, Platz 4 Pokémon Go und Platz 5 Coin Master. Grundgütiger Coin Master, dieses dreiste Stück Kinderabzocke. Oh Junge, im mobilen Spielemarkt ist echt der Wurm drin. So, und nun nach all diesen Erfolgsmeldungen, die in den Chefetagen der Spielehersteller da draußen für knallende Sektkorken und dicke Boni sorgen dürften, im Anschluss noch eine Verlustmeldung. Marvel's Avengers floppt, kostet Square Enix 40 Millionen Euro. Wie im letzten Magazin schon angesprochen, gab es in den letzten Jahren diverse Versuche großer Publisher, den Erfolg gut laufender As-a-Service-Spiele wie The Division oder Destiny zu wiederholen. Also ein AAA-Spiel zum Vollpreis an den Start zu bringen, das aber eine Art Endgame enthält und die Spieler idealerweise viele Monate bis Jahre an der Stange hält und sie dazu animiert, ab und zu ein paar Zusatzinhalte zu kaufen. Dass es beim Actionspiel Marvel's Avengers in diese Richtung gehen würde, das war schon kurz nach der Ankündigung des Crystal Dynamics-Spiels klar. Die Entwickler versprachen eine, Zitat, Reise über mehrere Jahre mit dem Spiel. Doch am Ende erschien das Spiel Anfang September mit eher durchwachsenen Kritiken, eher negativen User-Meinungen und wie schon bei BioWare's Anthem oder Bethesda's Fallout 76 schien rasch die Luft raus aus dem erhofften As-a-Service-Dauerbrenner zu sein. Die US-Website GitHype, die sich auf das Tracking von Trends und Spielerzahlen spezialisiert, sieht bei der Steam-Fassung des Spiels, dass die Zahl der aktiven Spieler seit dem Launch um 96% eingebrochen ist. Während zum Launch fast 30.000 Leute gleichzeitig online waren und Avengers spielten, war der Spitzenwert am Wochenende des 7. und 8. November nur bei 1.190 Leuten. Im Durchschnitt im November lag die Zahl von Spielern bei 752 pro Stunde. Boah, ob Square Enix den Kann noch aus dem Dreck ziehen kann? Bethesda gelang das ja einigermaßen. Fallout 76 brauchte dafür allerdings knapp anderthalb Jahre, bis es durch das Wastelanders Add-on endlich zu derart Spiel wurde, auf das die Leute Bock hatten. Wird Square Enix hier einen ähnlich langen Atem haben? Zunächst jedenfalls bleibt bei Square Enix eine Bilanz mit roten Zahlen. Zumindest was dieses Spiel angeht. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021, das sich bis Ende September 2020 erstreckte und somit den Monat nach Release des Spiels enthält, da steht das ganze Ding mit 50 Millionen Dollar Verlust im Finanzbericht von Square Enix. Also dieses ganze Quartal. Dem Analysten David Gibbon zufolge lagen die Verkaufszahlen des Titels bei 3 Millionen und damit nur bei ca. 60% der Erwartungen. Die Produktions- und Marketingkosten für das Spiel schätzte indes auf 170 bis 190 Millionen US-Dollar. Square Enix sei aber nach wie vor in das Spiel investiert. Seien wir mal gespannt, ob dem Ding die Comeback-Story gelingt. Die Next-Gen-Konsolenversionen von Marvel's Avengers, die sollten eigentlich jetzt langsam rauskommen, die wurden aber bereits im Oktober verschoben auf irgendwann 2021. Naja, das kann man auch optimistisch sehen. Vielleicht kommt die Fassung dann auch gleich etwas rundum renoviert raus. Aber tun muss Square Enix hier auf jeden Fall was, um das ganze Ding wieder auf die Gleise zu setzen. Aber immerhin, dank des Final Fantasy VII Remakes sehen die Geschäftszahlen insgesamt übrigens echt gut aus. Umsätze und Gewinne stiegen von April bis Ende September deutlich für Square Enix und das trotz Marvel's Avengers. Take-Two wird Rennspielentwickler Codemasters kaufen. Was wäre eine Magazinfolge ohne die Meldung einer Studioübernahme? Die Spielebranche konsolidiert lustig weiter und diesmal ist es immerhin nicht THQ Nordic, sondern Take-Two mit dem Einkaufskorb in der Hand und dem dicken Scheckbuch in der Tasche. Am 6. November meldete Take-Two Interactive, Mutterkonzern von Rockstar Games, dem Spielelabel 2K Games, dem Indie-Label Private Division und noch etwas Kleinkram, die Absicht, den britischen Rennspielentwickler und Publisher Codemasters erwerben zu wollen. Da Codemasters an der Börse gehandelt wird, schlug Take-Two hierfür eine Übernahme durch Aktienkauf zum Preis von 4,85 £ an. Wenn ich das angesichts von einem Aktienvolumen von 152,4 Millionen korrekt berechne, sind das also 739 Millionen Pfund, die Take-Two hierfür bezahlen will. Diesem Angebot müsse aber noch der Aufsichtsrat von Codemasters zustimmen. Und wenn der sein Okay gibt, könnte die Transaktion dann rasch durchgezogen werden. Take-Two kommentiert hierzu, dass man glaube, Zitat, dass die Kombination aus Take-Two und Codemasters zwei Weltklasse-Entertainment-Portfolios zusammenbringen würde, die sich zwischen Take-Twos 2K-Publishing-Label und Codemasters im Rennspielgenre bestens ergänzen würden. Dazu glaubt Take-Two, dass es die Performance von Codemasters durch sein globales Vertriebsnetzwerk und die operative Kernexpertise von 2K Games im Publishing, in Live Operations, in Analytics, Produktentwicklung sowie Marken- und Performance-Marketing weiter verbessern kann. Zitat Ende. Das klingt schon ganz schön konsolidierig. Und wenige Tage später dann stimmte Codemasters zu. Am 10. November freute sich Take-Two, mit Codemasters zu einer Einigung gekommen zu sein. Für jede Aktie des britischen Studios würde man eine Mischung aus Cash- und Take-Two-Aktien ausgeben. Der Deal scheint ein wenig von Codemasters nachverhandelt worden zu sein und er hat nun 759 Millionen Pfund Gewicht. Oder ich habe mich vorhin etwas verrechnet, bin mir nicht ganz sicher. Und der Akt wird dann im ersten Quartal 2021 vollzogen. Und Codemasters ist dann für dahin eine Take-Two-Tochter, eine 2K- und Rockstar-Schwester. Codemasters ist bekannt für seine Rennspielexpertise, vor allem für die Colin McRae Rallye-Spiele damals. Und inzwischen heißt die Kernrallye-Reihe von Codemasters Dirt mit allerlei Sequels und Spin-Offs. Daneben macht Codemasters auch ein jährliches Formel-1-Rennspiel, hat mit Grid auch eine klassische Rennspielmarke und dazu kaufte Codemasters erst vor einem Jahr die Slightly Mad Studios, die Entwickler der Rennsimulation Project Cars. Mit dem Deal kauft sich Take-Two also einen Komplettversorger für alle Rennspielbelange ein, von Arcade über Simulation bis hin zu lizenzierten Games. Ich bin ja mal gespannt, ob das vielleicht eine Rückkehr von Rockstars Arcade-Rennspielreihe Midnight Club bedeuten könnte. Die war damals gar nicht so doof, aber offensichtlich hat Rockstar aktuell gar keine Zeit mehr für so alte Marken. Die sollen sie mal Codemasters rüberreichen. So Open-World-Rennspiele fehlen mir ein wenig, seit die Need for Speed-Reihe ihr Mojo verloren hat. So denn, kommen wir zuletzt zu den Release-Terminen für die kommenden zwei Wochen. Wie immer habe ich da die paar interessantesten Releases rausgesucht, natürlich ohne Gewehr und naja, abseits von den PS5-Launch-Titeln, die ich ja mehr oder weniger alle im letzten Magazin schon erwähnt habe, sieht es da schlecht aus im Revier. Die Spielebranche hat sich mit dem Konsolen-Launch offensichtlich schön verausgabt und liegt diese Woche röchelnd in der Ecke. Naja, dann zähle ich dafür heute mal ein paar Titel auf, die ich sonst nicht nennen würde. Ist ja auch mal schön, auf das etwas Abseitige zu blicken. Hier etwa die Serious Sam Collection für PS4, Xbox One und Switch. Die kommt am 17. November raus und enthält gleich drei stumpfe Ballerspiele. Serious Sam HD, The First Encounter, Serious Sam HD, The Second Encounter und Serious Sam 3, BFE, Before the First Encounter, sowie zwei Erweiterungen. Ich glaube zwar, dass es echt nicht ratsam ist, gleich mehrere dieser Shooter hintereinander zu zocken, aber wer weiß, die Reihe hat ja ihre Fans. Am gleichen Tag kommt dann auch Five Dates raus für PS4, Xbox One, PC und Switch. Das ist der neueste Titel von Wales Interactive, diesem britischen Studio mit Fokus auf, naja, interaktive Filme oder zumindest Spiele mit einem extrem hohen Live-Action-Video-Anteil. Da hatten wir auch schon mal einen Podcast zu diesen Spielen und ihr kennt vielleicht auch einige der populäreren Wales Interactive-Titel wie Late Shift, The Infectious Madness of Dr. Decker oder The Bunker. Five Dates ist nun, naja, das ist eine interaktive, romantische Komödie übers Online-Dating. Ein junger Mann namens Vinny datet da via Webcam fünf Frauen. Und wir lenken ihn da so Multiple-Choice-mäßig durch. Das Szenario des interaktiven Films? Die Corona-Krise, weswegen auch alle zu Hause sitzen und Videochats betreiben. Und während des Lockdown wurde auch das komplette Spiel konzipiert, gefilmt und Entwicklung. Das ist also in Heimarbeit entstanden. Insgesamt stecken 7 Stunden Filmmaterial drin, es gibt 10 verschiedene Enden und die Entwickler nennen stolz ein paar Schauspielerinnen, die ich alle nicht kenne. Ihr aber vielleicht. Da wären Mandip Gill aus Doctor Who, Georgia Hirst aus Vikings, Sinead Hannett, eine Sängerin, und Taheen Modak aus Two Weeks to Live. Ich denke mir ja, dass das am Ende wahrscheinlich eher so eine mega fremdschämige Geschichte wird, aber hey, es ist mal echt was anderes und ich feiere irgendwie, dass es immer noch diese Sorte Spiel gibt. Dann ebenfalls am 17.11. Mortal Kombat 11 Ultimate, das ist Mortal Kombat 11 mit allen Erweiterungen, also zwei Story-Kampagnen, insgesamt 37 Kämpfern und allen Modi und viel Blut und viel Gore. Das erscheint für alle Plattformen, also auch die Switch und Stadia, bloß für den PC. Auf Steam ist es lediglich so eine Art Bundle aus lauter Einzel-DLCs und naja, jetzt wisst ihr Bescheid, Mortal Kombat 11 Ultimate. Am 19.11. dann kommt die PlayStation 5 in die Läden. Obwohl, naja, eigentlich nicht in die Läden. Nur wer sie online vorbestellt, der wird sie kaufen können. Sony stellte bereits in einem Blog-Eintrag klar, dass es nicht wie zu bisherigen Konsolen-Launches irgendwie ein Kontingent geben wird, was einfach in die Läden gestellt wird. Man wird die Konsole nur online kaufen können und gegebenenfalls dann auch in den einzelnen Läden abholen. Aber einfach in den Laden gehen und da sich eine Konsole kaufen, das ist einfach nicht geplant für dieses Jahr. Außerdem ist die Konsole, was den Vorverkauf angeht, bei uns extrem hart ausverkauft und hoch begehrt. Mal sehen, wie sich da die Versorgungslage entspannt und mea culpa. Ich habe ja im Magazin vor ein paar Monaten noch behauptet, es wird super easy, sich eine PS5 zu holen. Ihr müsst euch alle nicht stressen. Stimmt denn nicht? Es ist super stressig und kompliziert, sich dieses Jahr eine PS5 zu holen. Aber dann beherzigt einfach mein anderes Mantra. Man muss sich so eine Konsole nicht direkt in der ersten Woche oder im ersten Monat kaufen. Das Release-Jahr ist meistens dürr genug gesät. Das reicht, wenn man ein bisschen wartet. So, und die vielen Cross-Plattform-Launch-Titel für die PS5, die habe ich ja schon letzte Woche genannt. Dazu kommt halt jetzt am 19.11. noch Demon's Souls von Bluepoint Games, was wirklich nur für die PS5 rauskommt. Das ist ein optisch prächtiges Remaster des PS3-Klassikers von From Software, das damals auch den Grundstein für die Sorte unbarmherzige Rollenspiele gelegt hat, die man heute als Souls-Spiele bezeichnet. Und wie gesagt, den Großteil des restlichen Launch-Lineups habe ich bereits im letzten Magazin genannt. Spider-Man Miles Morales sowie das vorinstallierte Astrobot Playroom, das scheinen wohl die anderen Top-Titel für die Konsole zu sein. Am 19. November erscheint dann auch noch Bridge Constructor, The Walking Dead für PS4, Switch, PC, Xbox One und Xbox Series S und X. Und ja, das ist eine Fusion aus Bridge Constructor und Zombie-TV-Serie. Ihr kennt ja Bridge Constructor oder seine vielen Klone. Ihr baut da in 2D aus lauter Einzelteilen eine hoffentlich statisch brauchbare Brücke oder in irgendeiner Form geartete Konstruktion und die wird dann einem Belastungstest unterzogen. Normalerweise fahren da Autos drüber und das muss die Brücke dann aushalten. In diesem Titel sind dann halt auch Zombie-Horden unterwegs, die sich ein wenig wie die Lemmings verhalten und die es dann irgendwie in Abgründe zu schicken gilt oder denen man Fallen stellen muss oder auf die man irgendwas draufwerfen muss, dass sie zermalmt. Und dazu sind auch die Helden der TV-Serie manchmal zu Fuß oder in Autos unterwegs, die es dann wiederum heile zu lassen gilt. Naja, das könnte ganz nett sein, das wirkt aber konzeptionell auf mich irgendwie schon sehr viel komplizierter als die genial simple Vorlage. Am 20. November dann haben wir auch mal was für die Switch-Crowd, und zwar Hyrule Warriors Age of Calamity, ein Spin-off von Breath of the Wild, das 100 Jahre vor dem Switch-Zelda spielt und euch in der Rolle von allerlei Helden dieses Spiels riesige Gegnermassen verkloppen lässt. Das ist halt wieder so ein Dynasty Warriors-Ding, ein Musou-Spiel von Tecmo Koei, konkret von Omega Force, angepasst eben an die bekannte Marke. Und das ist sicher cool, denn Hyrule Warriors für Wii U damals und später für den 3DS war eins der besten Spiele dieser Art. Einzig die Performance könnte hier problematisch sein, die Demo des neuen Switch-Spiels ruckelt sich nämlich gerne einen ab, aber das würde auch wieder prima zur Vorlage Dynasty Warriors passen. Diese Spiele waren nämlich früher zu PS2 und PS3 Zeiten berühmt-berüchtigt für ihre instabile Bildrate und miese Grafik. Tja, und das war's im Groben und Ganzen, was Releases angeht, in den vor uns liegenden 2 Wochen. Anfang Dezember dann dürfen wieder 1-2 größere Titel erscheinen, wenn es nicht doch noch Verschiebungen für Cyberpunk 2077 gibt. Inzwischen gerüchtelt oder besser gesagt sorgt man sich da im Internet, ob das Ding wirklich noch dieses Jahr erscheint. Aber ach, das werden wir dann ja sehen, wenn es soweit ist. Ich jedenfalls verabschiede mich. Schön, dass ihr dabei wart und danke für eure famose und lobenswerte Unterstützung unseres Projekts. Wir hören uns dann allerhöchstwahrscheinlich am 27. November wieder. Bis dahin.